Hallo und herzlich willkommen zur 238. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem bequemsten Podcast über Kicker und Panther. Ich hatte vor einiger Zeit ja erzählt, dass wir uns einen neuen, sehr großen Gefrierschrank gekauft haben, denn wir haben ja unsere Ernährung komplett auf australische Pies und ähnliches umgestellt, welches hier tiefgefroren ankommt, und solche Sachen müssen dann ja gelagert werden, und wir hatten vorher nur so einen kleinen Gefrierschrank, jetzt haben wir einen sehr großen, und der kleine alte Gefrierschrank, der gar nicht so alt war, den haben wir nämlich neu gekauft, als wir hier in die Wohnung eingezogen sind, der musste dann ja weg. Wir haben uns entschieden, den bei eBay Kleinanzeigen oder Kleinanzeigen, wie es heutzutage nur noch heißt, zu verkaufen. Und nachdem meine Frau da ein bisschen gehandelt hat und es ein bisschen Kommunikationsprobleme gab mit dem, was heißt Kommunikationsprobleme, der Verkäufer war einfach keiner vom Typ, der, man schreibt eine Nachricht und 4 Sekunden später hat man die Antwort, sondern da hat es halt ein bisschen gedauert. Andere Leute haben ja auch tatsächlich Leben und gucken nicht die ganze Zeit nur aufs Handy oder auf den Computer. Ja, und ging also aber trotzdem ganz gut. Meine Frau hat das alles verhandelt und gestern ist er dann abgeholt worden. Und dabei war es mal wieder praktisch, dass wir diesen Hund haben, also so ein Brett mit Rollen drunter. Das hatten wir uns damals gekauft, als unsere amerikanischen Nachbarn uns die IKEA-Schränke, die sie hatten, vermacht haben, geschenkt haben. Und die haben wir dann damit hier in die 6 Meter entfernte Wohnung transportiert. Dafür waren die wirklich super. Und gestern war der Hund auch wieder im Einsatz, um halt den Gefrierschrank aus der Wohnung in den Fahrstuhl und dann ins Auto zu transportieren. Das hat wirklich super geklappt. Und ja, auch Bezahlung lief alles diesmal elektronisch über PayPal, denn der Gute hatte sein Portemonnaie vergessen. Das war ihm sichtlich unangenehm, aber man kann das heutzutage ja relativ einfach und schnell klären. Das freut mich also sehr, dass der Gefrierschrank jetzt in neue, gute Hände gekommen ist und wir einen neuen, größeren haben mit einem extra Eiswürfelbehälter. Muss man zwar per Hand immer auffüllen, aber klappt ganz gut. Ist einfach so ein Klappmechanismus, wo dann die Eiswürfel rausfallen. Also die fallen nicht so ganz automatisch raus, sondern man muss da schon mit Schwung holen, dass die da jedes Mal rausgeschlagen werden, wenn man so will. Aber es klappt. Also das funktioniert wunderbar. Ob es hier mit dem Podcast heute so wunderbar funktioniert, werden wir sehen. Ich nehme den Podcast heute im Sitzen auf und ich hatte ja mal erzählt, ich wurde operiert an einer delikaten Stelle. Deswegen mal gucken, wie lange ich hier sitzen kann. Aber ja, stehen war heute auch nicht so ganz ohne Probleme möglich. Also mal gucken. Wahrscheinlich werde ich irgendwann wechseln. Ich hoffe, ich vergesse dann nicht, den Wechsel rauszuschneiden, wenn hier der Fahrstuhl schon der Schreibtisch hochfährt. Das werden wir dann hören, ob es noch drin ist. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst noch unbedingt irgendetwas zu Weihnachten verschenken, dann finde ich eine super Idee. Ist ja immer so ein Buch und rein zufällig habe ich ja ein Buch geschrieben. Das solltet ihr dann verschenken. Und wenn ihr das machen wollt und ich soll es vielleicht noch signieren, dann solltet ihr das über meine Homepage bestellen, smk-blog.de. Da findet ihr im Shop noch einige Exemplare. Und das Ganze solltet ihr dann möglichst noch in dieser oder sagen wir in den nächsten 7 bis 10 Tagen machen, damit das wirklich rechtzeitig bis Weihnachten ankommt. Warnsendungen habe ich ja leidlich erfahren, dass das hier sehr lange dauert. Deswegen da bitte auf Nummer sicher gehen. Wenn ihr also das Buch noch kaufen wollt für Weihnachten, dann demnächst zuschlagen. So viele Exemplare, ich glaube, von der zweiten Ausgabe habe ich auch nur noch 1 oder 2. Ja, ansonsten natürlich im großen Buchhandel alles erhältlich. Da dann meistens auch noch ein bisschen schneller lieferbar. Ja, das ist dann, wenn man tatsächlich als Privatperson auf die Post angewiesen ist. Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Wenn ihr der Meinung seid, nicht nur andere Leute sollten beschenkt werden, sondern auch der gute Macher dieses Podcasts, der kann ja auch mal etwas bekommen. Der unterhält einen hier mehr oder minder erfolgreich über Jahre hinweg. Dem kann man auch was zukommen lassen. Dann könnt ihr beispielsweise mal in die Shownotes gucken. Da findet ihr einen Link in meine Amazon-Wunschliste. Das Ganze ist auch auf meiner Homepage, smk-blog.de. Wenn ihr da in die Kontakte über mich-Sektion geht, da findet ihr auch einen Link dahin. Oder aber, wenn ihr der Meinung seid, nee, dem möchte ich nicht schenken, das ist vollkommen okay, aber ich kann ihm ja trotzdem irgendeine Kleinigkeit zukommen lassen und ich muss noch bei Amazon ganz viel einkaufen, dann nutzt doch einfach den Link in den Shownotes zum Buch von Eric Pichon, The Art of Kicking, dann landet ihr bei Amazon und wenn ihr in dieser Session dann, ihr müsst nicht das Buch kaufen, ihr müsst einfach das nutzen quasi als Startpunkt bei Amazon. Wenn ihr in der Session dann irgendwas kauft, dann bekomme ich eine gewisse Provision. Ich glaube 2 oder 3% von dem, was ihr da ausgibt. Keine Angst, die Preise ändern sich nicht für euch. Also ihr merkt davon eigentlich gar nichts. Aber ja, der Weg ist so ein bisschen kompliziert. Früher konnte man einfach einen Link hinpacken. Hier geht es zu Amazon. Das lässt Amazon nicht mehr zu, sondern muss das wirklich auf ein Produkt verlinken. Aber ihr müsst dieses Produkt halt nicht selber kaufen, sondern ihr könnt irgendwas in der Session kaufen und ich kriege eine kleine Provision dafür. Also Das wäre der vielleicht einfachste Weg, wie ihr auch mir eine kleine Weihnachtsspende zukommen lassen könnt. Ja, Spenden brauchen manche Spieler in der NFL auch sehr dringend. Und ja, wir wollen mal, wir gucken mal kurz rein, ob es diese Woche mal wieder ein paar erwischt hat. Am letzten Dienstag haben die Washington Commanders Austin Seibert auf Injured Reserve gepackt. Ja, einige Kritiker werden sagen, glatt zwei Tage zu spät. Also ja, der ist dann jetzt erstmal weg und könnte in der Theorie zu den Playoffs wieder zurückkommen. Ja, Zane Gonzalez übernimmt da den Job. Ob der ja so richtig erfolgreich war, das erfahren wir gleich. Bei den Kansas City Chiefs, da stapeln sich die angeschlagenen Kicker. Diesmal hat es Spencer Schrader erwischt, der ja gerade erst für Harrison Butker aufgelaufen war. Und um den zu ersetzen, hat man Matthew Wright wieder zurückgeholt. Der ist jetzt wieder auf dem Practice Squad gelandet und ja, war dann auch im Einsatz am Wochenende, am Thanksgiving-Wochenende. Dann wurden, ich hatte das in der letzten Woche schon erzählt, am Dienstag die Finalisten bekannt gegeben für die College Football Awards. Und da sind natürlich auch die Kicker, Punter und Longsnapper dabei. Der Patrick Minelli Award wird für den besten Longsnapper im College Football vergeben. Da sind die Finalisten Bo Gardner von Georgia, Rocco Underwood, der allein schon wegen des Namens gewinnen sollte, von den Florida Gators und William Wagner von Michigan. Dann beim Regai Award, das ist der Preis für den besten Punter im College Football. Bisschen kontrovers das Ganze, aber das ist ja immer so. Alex Mastromano von Florida State, Brett Thorson von Georgia und Eddie Chaplicki von USC sind da die drei Finalisten. Und bei den Kickern, da ist es der Luke Rosa Award. Da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich, glaube ich, nur einen von drei richtig getippt, wenn ich da in der Auswahlkategorie Komitee gewesen wäre. Aber getroffen hat es oder ausgezeichnet werden eventuell einer von den dreien. Kenneth Almendares von Louisiana, Ryan Fitzgerald, den hätte ich auf jeden Fall da drin gehabt, von Florida State und Alex Rayner von Kentucky. Das hängt nicht damit zusammen, dass die jetzt unverdient da drin sind oder schlecht sind, aber da hätte ich vielleicht doch ein oder zwei andere Namen eher gedacht, dass die da erwähnt werden. Aber herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten. Wir werden demnächst erfahren, ich glaube in knapp zwei Wochen werden die Preise dann bekannt gegeben. Am Mittwoch wird traditionell der Special Team Spieler der Woche bekannt gegeben in der NFL. In der AFC ist es Will Lutz von den Broncos geworden, der Kicker. Und in der NFC Kevonta Turpin, der dann einen Kickoff-Return-Touchdown gegen die Commanders hatte von den Dallas Cowboys. Ein Blick in die Canadian Football League. Da haben die Toronto Argonauts einen Kicker unter Vertrag genommen, nämlich einen Mexikaner. Alfredo Gachos Lozada ist da ins Trainingscamp eingeladen worden. Und ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Woche hatte ich gesagt, ich müsste eigentlich mal rausfinden, welches Spiel das NFL-Spiel ist mit den meisten Field-Goal-Versuchen. Und das habe ich dann mal probiert. Ich habe die Daten ja ab 2000 ohne Probleme hier zur Verfügung. Das kann ich relativ einfach machen. Aber natürlich, die NFL-Historie ist deutlich länger. Deswegen habe ich extra mir dafür nochmal die Stathead, wie sagt man, die Stathead-Subscription, also die Datenbank, die es da gibt von Pro Football Reference, habe ich mir extra nochmal einen Zugang gekauft, um das rauszufinden. Aber tatsächlich hätte ich gar nicht gebraucht, denn das Spiel mit den meisten Field-Goal-Attempts, das fand statt kurz bevor dieser Podcast gestartet ist, nämlich am 8.12.2019. Es war das Spiel, viele werden sich dran erinnern, insbesondere wenn ihr Miami Dolphins-Fan seid, in dem Jason Sanders von den Dolphins 8 Field Goals probiert hat, davon aber nur 7 getroffen hat. Und am Ende verliert man gegen die New York Jets mit 22-21. Also Jason Sanders 8 Field Goal-Versuche. Auf der anderen Seite Sam Ficken mit 3 Field Goal-Versuche, macht zusammen 11 Field Goal-Versuche. Das ist der Rekord, den ich zumindest finden konnte. Das Ganze bei Stathead war nicht ganz so einfach auswertbar. Aber ich habe etliche Spiele mit 10 Field Goal-Versuchen gefunden, aber nur ein einziges mit 11, das Spiel zwischen den Jets und den Dolphins 2019. Die Jets mit deren Kicker-Situation, weil da ja die Story mit Corey Wettwig war, ja tatsächlich einer der Motivatoren, diesen Podcast und auch das Buch, den Podcast zu starten und das Buch zu schreiben. Am Donnerstag hat man bei den Minnesota Vikings einen Longsnapper befördert, nämlich Jake McQuaid. Der ist vom Practice Squad hochgekommen auf das aktive Roster und auch aufs aktive Roster ging Matthew Wright, ja, irgendeiner muss bei den Chiefs ja den Kicking-Job dann auch machen. Einen Kicker auf das Practice Squad geholt haben die Atlanta Falcons, nämlich Riley Patterson. Der hatte nämlich Youngwei Koo Probleme mit der Hüfte, konnte, ich glaube, 2 Tage nicht wirklich mittrainieren. Ja, und aus Sicherheitsgründen hat man Patterson dann auf den Practice Squad geholt und den dann auch am nächsten Tag gleich aufs aktive Roster rauf befördert durch die Standardbeförderung. Also nur für das Spiel. Er war dann allerdings inactive an dem Spieltag, sprich Youngwei Koo war da aktiv. Ob das jetzt so eine gute Idee war, auch dazu kommen wir gleich. Und bei den Commanders, Zane Gonzalez musste da in Anführungszeichen da kicken. Der wurde ebenfalls aufs aktive Roster befördert. Ja, und dann war der Spieltag vorbei und ja, es hat jemand erwischt, nämlich bei den Tampa Bay Buccaneers, die haben sich zum 2. Mal in dieser Saison von einem Panther getrennt. Diesmal hat es Trenton Gill getroffen. Ja, Jake Kamada war schon nicht sehr gut. Trenton Gill war, ehrlich gesagt, jetzt überhaupt nicht besser. Ja, mal gucken, wie da die Situation weitergeht. Man hat Jack Browning, einen Rookie-Panther von San Diego State, da war der Nachfolger von Matt Reiser, auf dem Practice Squad. Der könnte also sein Debüt geben in der NFL. Oder aber sehr wahrscheinlich wird man sich da sicherlich auch nochmal einen anderen Panther angucken. Bei den Minnesota Vikings, da hat man Will Reichert, den Kicker, aktiviert von der Injured Reserve. Das bedeutet jetzt erstmal nur, dass es jetzt ein Zeitfenster gibt, wo geguckt wird, ob er aufs aktive Roster zurückkehrt. Oder, haben wir auch schon gehabt, dass er dann entlassen wird. Eher unwahrscheinlich bei einem 6-Runden-Draft-Pick aus diesem Jahr. Und die letzte Transaktion-Nachricht kommt aus der UFL. Da haben nämlich die DC Defenders ihren Kicker re-signed. Matt McCrane, der bereits 2 Jahre in der früheren XFL und jetzt in der UFL aktiv war, der wird also da sehr wahrscheinlich, mal gucken, ob es da ein Duell gibt im Trainingscamp, wieder für die DC Defenders in der Hauptstadt spielen. Als letztes war Matt McCrane bei den Lions auf dem Practice Squad gewesen, die ja mit Jack Bates und anderen UFL-Kicker jetzt sehr erfolgreich etabliert haben. Und wir bleiben bei den Detroit Lions, denn die spielen ja traditionell am Thanksgiving-Donnerstag, das haben sie auch diesmal gemacht, und gewinnen am Ende doch mit ein bisschen Problemen, nachdem sie zwischenzeitlich deutlich geführt hatten, gegen die Chicago Bears 23-20. Jake Bates hatte einen wunderbaren Start in seine NFL-Karriere, aber irgendwann muss auch er ja mal ein Field Goal daneben setzen und so passierte es in diesem Spiel. Am Thanksgiving-Donnerstag mit 9 Minuten knapp noch zu spielen im letzten Viertel. Ein 45-Yard-Field-Goal von ihm ging rechts vorbei. Ja, vorher war er allerdings schon 3-mal erfolgreich gewesen aus 30, 36 und aus 48 Yards. Und bei den beiden Extrapunkten, die er probiert hat, auch da wurden die Arme gehoben. Ebenso bei den beiden von Cairo Santos, der allerdings kein Field-Goal für die Bears probieren und damit auch erzielen durfte. Bei den Panthern, Torrey Taylor, der Rookie australische Panther für die Chicago Bears, hatte 4 Punts für einen 55,8 Yards Brutto-Schnitt. Allerdings nur 45,2 Yards sein Netto-Schnitt. Kommt insbesondere dadurch, dass Alexander einen 23-Yard-Return im zweiten Viertel hatte. Ja, Jack Fox, 2 Punts in diesem Spiel gehabt, ein 39-Yard-Punt an die 15-Yard-Linie der Chicago Bears, das ist ja schon ganz okay, aber er toppt das Ganze mit dem vielleicht besten Punt des ganzen Wochenendes, nämlich ein 61-Yard-Punt gedownt an der 1-Yard-Linie. Ja, das ist natürlich ganz wunderbar gewesen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es noch einen Muff-Punt in diesem Spiel gegeben hat, nämlich Torrey Taylors Punt, den Alexander aufgenommen hat und dann ins Ausgemacht hat, also da keine Gefahr, dass man den Ball verliert. Bei den Kickoffs, Cairo Santos 3 von 4, ein 23-Yard-Return und Jack Bates 5 von 6, da gab es einen Return über 24 Yards für die Bears. Wir kommen zum nächsten Spiel, auch das quasi traditionell spielen die Dallas Cowboys an Thanksgiving, diesmal gegen die New York Football Giants und sie gewinnen gegen die New York Football Giants mit 27-20. Brandon Aubrey ist auch ein Veteran der Spring Leagues und er geht in diesem Spiel 2 für 2 für die Dallas Cowboys, ebenso sein Gegenüber Graham Gano, der auch ein Veteran der Spring Leagues ist. Der hat in der ganz alten UFL mal gespielt. Der gute Carsten Keller hat den noch gesehen, als er den Titel gewonnen hat mit den, ich glaube, Las Vegas Locomotives. Ich müsste dann nachgucken, das mache ich jetzt aber nicht. Hat er das Spiel gewonnen. Auf der anderen Seite war auch ein NFL-Kicker, Matt Bryant war damals der andere Kicker in dem Endspiel in der UFL. Das war 2007, 2008. Ist schon etwas länger her. Ganz interessant. Ich kannte tatsächlich einen Tight End, der in dieser Liga gespielt hat und auch einen Spieler, der hier in Kiel war, hat da dann später auch gespielt. Das muss dann doch ein bisschen später gewesen sein. Muss so 2011, 12? Ja, ich könnte natürlich nachgucken, aber ich will euch da jetzt nicht mit zu viel Informationen langweilen. Das wäre ja nicht Sinn und Zweck, dieses Podcast. Brent Norbury geht also 2-4-2. Aus 23 und 33 Yards, Graham Gano geht 2-4-2 aus 46 und aus 47 Yards. Großer Unterschied ist in diesem Spiel, Brandon Aubrey macht 3 extra Punkte, Graham Gano macht 2. Die Panther waren jeweils 5-mal im Einsatz. Brian Enger für die Dallas Cowboys, 47,2 Yards, sein Bruttoschnitt, allerdings nur 33,4 Yards, sein Nettoschnitt. Er verliert ordentlich Yards, allein dadurch, dass er schon mal 2 Touchbacks hat. Das ist nicht besonders gut. Und dann hat er auch noch einen langen Return, den er zulässt. Smith Marset über 22 Yards im zweiten Viertel unterwegs. Das natürlich nicht besonders gut für den Schnitt. Dann haben wir auf der anderen Seite den Scottish Hammer, Jamie Gillen für die Giants. 5 Punts, 45,6 Yards sein Bruttoschnitt. Und sein Nettoschnitt ist im Gegensatz zu Brian Enger höher als sein Nettoschnitt ist höher als sein Bruttoschnitt, 46,2 Yards, also 0,6 Yards mehr netto macht er pro Punt. Ja, das kommt normalerweise entweder dadurch, dass es einen Return für Minus Yards gab, und in diesem Fall gab es einen Fumble von Kevonte Turpin beim Return, und der wird von den Giants gesichert. An der 13-Yard-Linie, sprich bei dem Return, hat man dann gleich 3 Yards verloren. Das ist natürlich wunderbar für den Schnitt. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass beide Panther 2 Punts in der 20 hatten. Jamie Gillen gewinnt da allerdings auch, denn er hat nicht nur einen Punt in der 10, sondern auch einen Punt in der 5. Und das nicht nur in der 5. Ja, auch bei ihm geht ein Punt an die 1-Yard-Linie. Also wir hatten 2 Spiele und gleich Spendengelder, Punt-Spendengelder, was das angeht, für nicht nur in die 5, sondern auch an die 1-Yard-Linie. Das sind doch Spiele, die wir brauchen, denn wir wollen ja 52 Euro erreichen. Und da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt. Ja, da solltet ihr vielleicht auch Weihnachten dran denken. Wenn ihr nicht mich beschenken wollt, dann beschenkt doch die Eichhörnchen. Oder andere Tiere oder Menschen, die es brauchen. Kickoffs, 5 Touchbacks auf beiden Seiten. Bei Graham Gano alles 5 Touchbacks bei 5 Kickoffs. Einer davon sogar ein 20er Touchback, was ja eigentlich die Spezialität von Brandon Aubrey ist. Der hat aber ganz normale Touchbacks in dem Spiel. Und ein Return, und der ist sogar ein bisschen länger, nämlich ein 36-Yard-Return von Gray. Der fumbelt am Ende auch noch den Ball. Allerdings, die Giants können den Ball dann sogar noch für ein bisschen positiv Yards selber wieder recovern. Es gab in diesem Spiel auch, ich meine, die einzige Strafe für Running into the Kicker. Jamie Gillen hat es dabei erwischt. Ja, es gab eine 5-Yard-Strafe gegen Micah Parsons, der ja da ein bisschen illegalen Kontakt hatte. War jetzt nicht besonders schlimm, aber man hat trotzdem gesagt, das war ein 47-Yard-Punt, der ein Touchback war. Und dementsprechend hat man gesagt, ja, wir machen den Punt einfach nochmal. Und ja, daraus ist dann der Punt an die 1-Yard-Linie geworden. Das hat sich also wirklich gelohnt für die Giants in dem Fall. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und das war auch noch am Thanksgiving-Donnerstag. Da schlagen die Green Bay Packers die Miami Dolphins 30-17. Brad McManus macht 3 Field Goals in dem Spiel für die Green Bay Packers, trifft aus 46, aus 24 und aus 33 Yards, macht auch 3 extra Punkte. Keinen einzigen extra Punkt, aber immerhin ein Field Goal macht Jason Sanders, nämlich aus 33 Yards. Bei den Panthern, Jake Bailey heißt der für die Miami Dolphins, 3 Punts, 48,7 Yards brutto und auch sein Netto. Schnitt bringt allerdings keinen Punt in die 20 oder ähnliches. Auf der anderen Seite Daniel Whelan, das ist ein Ire, der 4 Punts hatte für einen 43 Yard Brutto, nur 36,8 Yards Netto-Schnitt, das kommt insbesondere dadurch, dass er einen Touchback hatte, aber er bringt 3 seiner 4 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10 und einer seiner Punts ist nicht nur gemacht worden, sondern der ist von Green Bay auch noch recovered worden und das gleich an der Miami 9-Yard-Linie. Ja, das war gleich der erste Punt in diesem Spiel, da wurde der Ton also gleich mal gesetzt und dementsprechend hat Daniel Whelan ein EPA, also ein Expected Point Added pro Punt von 1,2. Das ist ja sehr, sehr gut, aber da sieht man halt, wenn man halt nur 4 Punts hat und quasi ein Punt führt zu einem Turnover, der dann zum Touchdown führt, das lässt sich da dann doch relativ einfach erklären. Wir kommen zu den Kickoffs. Da hatten wir 6 für die Green Bay Packers, davon waren 2 Touchbacks, längster Return 31 Yards für die Dolphins und bei Jason Sanders, da gab es gab es einen Touchback bei den 4 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Er hat einen langen Return zugelassen, über 43 Yards. Das war Nixon. Schöne ist, dass Sanders selber den Tackle dabei gemacht hat. Das ist eine Sache, die wir an diesem Wochenende, nachdem ich das ja auch schon ein bisschen kritisiert habe, wir haben zu wenig Kicker-Tackle, diesem Wochenende, ja, endlich mal ordentlich was passiert. Das lief da doch sehr, sehr gut. Am Ende hat er auch noch einen Onside-Kick probiert. Der war allerdings nicht erfolgreich. Reed konnte da den Ball für die Packers recovern. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das war dann einen Tag später am Black Friday. Und da hat es fast eine große Überraschung gegeben, aber leider nur fast. Denn am Ende gewinnen die Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders 19-17. Ja, und bisher hatten wir nur ein verpasstes Field Goal. Das ändern wir jetzt mal ganz schnell. In den nächsten Spielen werden wir sehr viele verpasste Field Goals haben. Ich kann das vorwegnehmen. Wir hatten insgesamt 24 verpasste Field Goals an diesem Wochenende. Das ist ein NFL-Rekord der neueren Zeit, eingestellt mit einem Spiel aus dem Jahre 2012. Ich glaube, Woche 8 war es. Ich habe es getwittert. Ich hatte die Zahlen dafür rausgesucht. Aber ja, also Rekord eingestellt, nicht neu aufgestellt, aber zumindest eingestellt. Ja, und einer der Gründe war auch dieses Spiel, wenn ich da den Kickern auch nicht wirklich einen Vorwurf machen will. Daniel Carlson, das sieht auch statistisch ganz furchtbar aus, hat nämlich 4 Fehlschüsse probiert, aber nur ein einziges davon gemacht, sprich 3 sind daneben gegangen. Allerdings, das waren Fehlschüsse aus 56 Yards, aus 55 Yards und aus 58 Yards. Ende da der Kick dann zu kurz, hat den Ball da nicht richtig gut getroffen gehabt, ein bisschen Bodenberührung vorher gehabt. Ich hatte ja im Buch auch geschrieben, dass ja manche Kicker, die rasieren sich da die Stollen etwas kürzer, damit sowas verhindert wird und man keine Energie verliert. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da alles rausgeholt hat, aber einfach da ja keinen guten Kick hatte. Dementsprechend also möchte ich ihm da relativ wenig Vorwürfe machen. Und auf der anderen Seite Matthew Wright, auch der hat einen Field Goal verpasst. Aus 59 Yards, das war auch zu kurz. Das wurde sogar retourniert für 27 Yards von Turner. Das Schöne an diesem Return war, dass das Tackle vom Holder kam. Und der Holder, wissen wir, ist ja bekanntlich immer der Panther. Sprich, Matt Ariza hat da einen Kicker-Tackle gemacht. Allerdings ein Kicker-Tackle, was ich wieder händisch hinzufügen müsste. Denn, ja, da muss ich mir noch irgendwas aussuchen oder rausbekommen. Denn Holder werden zwar im Spielbericht erwähnt, aber keine eigene statistische Kategorie in der NFL. Sprich, da musste ich, ja, das musste ich per Hand einfügen. Das war so ein bisschen tricky. Und wenn man das nicht sieht vorher, dann hätte man das auch verpasst. Aber Matt Ariza, kommen wir gleich nochmal drauf, mit in dem Spiel mit mehreren, multiplen Tackles. Das ist doch auch eine sehr schöne Sache. Ja, wenn Daniel Carlson dann mal getroffen hat, dann war das aus 27 Yards. Das ist dann natürlich auch machbar. Auf der anderen Seite Matthew Wright, der ja, hatte deutlich machbare Field Goals und davon hat er dann gleich 5 probiert. Wie gesagt, einer ist daneben gegangen oder zu kurz gewesen und die anderen 4 waren dann aber erfolgreich, wie gesagt, aus machbaren Distanzen von 25, aus 42, aus 35 und aus 32 Yards. Und sein einer Extrapunkt war auch gut. Da Daniel Carlson ist zumindest da fehlerfrei, geht 2 für 2. Panther AJ Cole war in diesem Spiel 3-mal im Einsatz für einen 46,7-Yard-Schnitt, der Brutto-Yards betrifft, Netto-Yards 44,0. Er bringt einen Punt in die 20. Matt Ariza für die Chiefs, hatte 5 Punts für einen 43,4 Yards Schnitt, nur 35,6 Yards netto, bringt 2 der 5 Punts in die 20, beide sogar in die 10. Und ja, sein etwas schlechterer Schnitt kommt insbesondere durch einen längeren Return von Amir Abdullah über 18 Yards im letzten Viertel. Bei den Kickoffs, Daniel Carlson 2 von 4, längster Return 26 Yards und auf der anderen Seite ein langer Return über 68 Yards, auch wieder Amir Abdullah bei einem Kickoff von Matthew Wright im dritten Viertel. Matthew Wright hatte nur ein Touchback bei 6 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Im Durchschnitt 31 Yards die Returns der Raiders, allerdings auch ein Kickoff, der gemufft wurde und tatsächlich, ja, nicht ganz desastermäßig, aber der Ball, ja, lag dann doch etwas rum und Laube konnte den dann noch für, ich glaube, 14 Yards waren es, nach vorne bringen, aber ja, man hat dann noch nicht mal die 20-Yard-Linie erreicht. Das ist dann natürlich bei den heutigen Kickoff-Regeln dann wirklich nicht besonders gut. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die LA Chargers die Atlanta Falcons mit 17-13. Ja, verpasste Field Goals sind ein Thema in dieser Woche und auch Critical Misses sind ein Thema. Critical Misses ist in meiner Welt ein Field Goal, welches daneben geht, welches unterhalb des NFL-Standard-Field-Goals kommt. Das NFL-Standard-Field-Goal kommt aus 38 Yards. Ändert sich natürlich immer so ein klein wenig, aber ich habe definiert, wenn ein Field-Goal aus 38 oder weniger Yards daneben geht, das ist dann wirklich nicht besonders gut für einen NFL-Kicker. Und in diesem Spiel hat es Younghoe Koo erwischt, gleich im ersten Viertel ein 35-Yard-Field-Goal, welches rechts vorbeiging. Und ja, man hat ja Riley Patterson auf Inactive gesetzt. Ja, da waren doch einige Zweifel vielleicht angebracht, ob das die richtige Entscheidung war. Aber Younghoe Koo kommt am Ende zurück, geht 2 für 3, kickt noch Field Goals aus 41 und aus 26 Yards. Aber natürlich hätte dieses Field Goal die ganze Dynamik des Spiels so ein bisschen geändert. Wie gesagt, man kann das alles immer nicht 1:1 übertragen. Aber wenn man ein Spiel halt mit 4 Punkten verliert und ja, man hätte noch 3 Punkte zusätzlich, dann ja, muss man am Ende halt nicht auf alles gehen. Aber ja, so ist es halt passiert. Karen Dicker auf der anderen Seite, der Kicker der Chargers, der geht 3 für 3 in das Spiel. Er trifft aus 45, aus 51 und aus 34 Yards. Younghoe Koo, der macht den einzigen Extrapunkt, den es in diesem Spiel gab. J.K. Scott ist der Panther der Chargers, der hatte 3 Punts für einen 48,7 Yard Bruttoschnitt, 45,3 Yards netto. Er bringt 2 der 3 Punts in die 20. 2 Punts ist das Thema für Bradley Pinion von den Falcons. Die hatte 41 Yards seinen Bruttoschnitt und auch 41 Yards seinen Nettoschnitt. Er bringt einen Punt immerhin in die 20. Bei den Kickoffs, da sind wir ganz, ganz schnell durch. Denn es gab in diesem Spiel nur Touchbacks bei den 9 Kickoffs, die ausgeführt wurden. Ja, und eine Sache müssen wir natürlich erzählen. Denn es gab in diesem Spiel einen Fake Punt. J.K. Scott in Aktion mit einem Pass auf Smart, leider aber nur für 3 Yards und es war ein 4. und 4 im letzten Viertel. Also Coach Harbaugh lässt da das ganz große Besteck rauskramen, aber es reicht in dem Fall leider nicht. Freut mich natürlich trotzdem sehr, dass wir da einen Pass sehen, auch mal nicht von Johnny Hecker, sondern von J.K. Scott, der sogar ankommt, aber leider halt 1 Yard zu wenig. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht besser. Es klappte sehr gut mit Punkten im Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Cincinnati Bengals. Am Ende haben die Steelers 44 und die Bengals 38. Chris Boswell, zurzeit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Kicker in der National Football League. Aber auch er nicht ganz fehlerlos in diesem Spiel, denn ein 42-Yard-Field-Goal von ihm im dritten Viertel wird von Osei geblockt und ist damit nicht gut. Aber die anderen 3, die er probiert, die sind drinne. Er trifft aus 50, aus 34 und aus 30 Yards und geht 5 von 5 bei Extrapunkten. Ebenso sein Gegenüber, Evan McPherson, auch der geht 5 von 5 bei Extrapunkten. Field Goals allerdings ist er deutlich weniger im Einsatz. Nur ein einziges Mal tritt er da an, 4 Minuten noch zu spielen im dritten Viertel. Und sein Kick aus 38 Yards ist gut. Ja, Punts gab es nicht so viel in diesem Spiel bei den ganzen Punkten. Ryan Rico für die Bengals 2-mal aktiv gewesen. Ein 46 und ein 41 Yard Punt, das bedeutet brutto 43,5 Yards und netto ist es genau das gleiche. Er bringt beide Punts übrigens in die 20. Einmal an die 15, einmal an die 19. Carlos Waitman ist der belgische Panther der Steelers. Der hatte einen Punt in diesem Spiel. 38 Yards war der lang. Immerhin in die 20 gebracht, nämlich ganz genau an die 11-Yard-Linie. Also da gewinnt er ganz, ganz leicht im Placement-Contest. Bei den Kickoffs, davon gab es jede Menge in diesem Spiel. Chris Boswell 8-mal im Einsatz, 3 Touchbacks, längste Return, 38 Yards für die Bengals von Burton. Im zweiten Viertel war es Evan McPherson, 4 Kickoffs, 4 Touchbacks in dem Spiel. Bei 7 Kickoffs, 1 Touchback, 1 20-Yard. Touchback, sprich, der war vorher aufgekommen, dann erst in die Endzone gegangen. Er hatte 2 Returns zugelassen in dem Spiel. Ein 21-Yard-Return war da der längste. Und auch er hat am Ende einen Onside-Kick probiert. Aber der konnte von den Steelers nach 11 Yards recovered werden. Auch der leider wieder nicht erfolgreich. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und da schlagen die Minnesota Vikings die Arizona Cardinals 23-22. Erster Fehlschuss der Saison hatten wir bei Jake Bates, einem Veteran der UFL und ein anderer Veteran, ich weiß jetzt nicht der UFL, aber zumindest der einer Spring League ist John Parker Romo, der ja für die Vikings im Einsatz ist, noch im Einsatz ist. Mal gucken, wann Will Reichert da zurückkommt. Ja, auch er hat seinen ersten Fehlschuss in dieser Saison aus 43 Yards geht sein Kick links vorbei, nachdem er allerdings vorher schon mal unter anderem aus 55 Yards getroffen hatte. Insgesamt geht er in diesem Spiel 3 von 4. Er trifft noch aus 44 und aus 31 Yards. Ja, sehr gut lief die Saison bisher auch für Chad Ryland, der Ersatzmann von, also zwei Ersatzmänner hier im Einsatz, von Matt Prater. Der hat in dem Spiel 6 Field Goal Versuche. Also wir haben hier auch wieder 10 Field Goal Versuche in diesem Spiel gehabt, aber halt keine 11. Und erst recht keine 12. Er trifft 5-mal. Er ist erfolgreich aus 32 Yards, ist erfolgreich aus 31 Yards, aus 24 Yards, aus 40 Yards und aus 23 Yards. Nicht erfolgreich ist er allerdings aus 45 Yards im zweiten Viertel gleich zu Beginn. Da geht sein Kick rechts vorbei. Bei den Extrapunkten, da sind beide fehlerlos. John Parker Romo geht 2 für 2, Chad Ryland 1 für 1. Auch hier die Panther nicht so häufig im Einsatz, wenn wir hier alleine 10 Field Goal Versuche sehen. Ryan Wright für die Vikings 2 Punts, ein 59 und ein 51 Yard Punt. Das bedeutet, wir hatten einen exakten Bruttoschnitt von 55 Yards, netto exakt 5 Yards weniger. Und einer der beiden Punts bringt er in die 20. Blake Gilligan für die Chargers, ein Punt, der war 42 Yards lang, wurde nicht retourniert, sondern es gab einen Fair Catch an der 14-Yard-Linie, was dann bedeutet, dass der natürlich auch in der 20 war. Einen einzigen Kickoff-Return gab es in dem Spiel, der war 26 Yards lang, ansonsten gab es insgesamt 11 Touchbacks bei den 12 Kickoffs, verteilt auf jeweils 6 bei Chad Ryland und John Parker Romo. Wir kommen zum nächsten Spiel, da hätte es fast einen Rekord gegeben, aber leider hat es dann doch nicht geklappt. Und ja, so verlieren die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts mit 24-25. Der Rekord wäre gekommen von Joey Sly, bekannt für sein sehr starkes Schussbein. Aber leider sein Rekordversuch aus 68 Yards im letzten Spielzug des Spiels ist zu kurz. Ich habe am Anfang gedacht, ja, deutlich zu kurz. Dann wurde so gesagt, ja, 1 bis 2 Yards zu kurz. Und dann hat man die Bilder gesehen von der Seite. Ja, also tatsächlich war gar nicht so viel zu kurz. Also wenn da ein klein wenig mehr Wind von hinten gekommen wäre, dann wäre das ein NFL-Rekord gewesen. Vielleicht auch mit Hilfe der Querlatte, wie bei Justin Tucker aus 66 Yards. Ja, sehr, sehr schade, das wäre doch eine Sache gewesen. Joey Sly, vielleicht nicht unbedingt der Name, den man so in den Rekordbüchern erwartet, wenn der das geschafft hätte. Aber, wie gesagt, ist bekannt für ein starkes Schussbein und es war wirklich knapp. Sehr schade, dass es da dann nicht geklappt hat. In einem sehr spannenden Spiel, welches ja unter anderem durch eine Extrapunktentscheidung dann entschieden wurde, denn man hat sich nicht entschieden, Indianapolis hat sich nicht entschieden, den Game-Tying Extrapunkt zu kicken, der das 24-24 bedeutet hätte, nachdem man einen Touchdown kurz vor Ende gemacht hat, sondern man hat eine Two-Point-Conversion gespielt, die dann Antonio Richardson in die Endzone gebracht hat und ja, so den Sieg dann gesichert hatte. New England kommt nochmal in, naja, fast viel Goal-Reichweite, aber Joey Sly dann halt leider ganz knapp zu kurz. Vorher war er auch, nicht ganz so gut erfolgreich. Es ging super los für ihn. Er traf aus 35, aus 31 und aus 54 Yards ohne Probleme. Dann allerdings kurz vor der Halbzeit aus 25 Yards, Critical Miss, bing, 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 daneben. Und er war ordentlich aufgebracht dem Holder Bryce Berringer gegenüber. Konnte jetzt an den Bildern nicht wirklich sehen, ob der Ball da falsch platziert wurde. Auch das ein Thema, auf das wir gleich nochmal kommen werden. Also, aber ja, er wird es sehr viel besser wissen. Vielleicht hat er da gesehen, dass der Ball doch nicht ganz da ist, wo er hin. Aber aus 25 Hertz, das muss ein NFL-Kicker dann halt schon machen. Da wird es sicherlich auch noch ein paar Gespräche geben. Ja, 25 Hertz ist das Thema auch für Matt Gay, dem Kicker der Indianapolis Colts. Der hat nämlich in 25 Hertz viel Goal probiert in dem Spiel. Das war dann allerdings erfolgreich. Ebenso für seine beiden Extrapunkte. Da ist Joey Sly allerdings auch fehlerlos. Ja, auch in diesem Spiel gar nicht so viele Punts. Auch hier wieder nur 3. Rigoberto Sanchez von den Colts hat davon 2, ein 51 und aus 149 Yard Punt. Den Bruttoschnitt dürft ihr euch selber ausrechnen. Den Nettoschnitt sage ich euch. Der war 34,5 Yards, denn es gab in diesem Spiel einen langen Return von Jones über 19 Yards im zweiten Viertel. Bryce Berringer hatte einen Punt in dem Spiel, der war 38 Yards lang. Bruttoschnitt rechnet ihr euch wieder selber aus. Nettoschnitt war 35 Yards. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie lang der Return war, den es bei diesem Punt gegeben hat. Wir kommen zu den Kickoffs. Joey Sly 3 von 6, längster Return 25 Yards. Und Matt Gay 2 von 5, längster Return für die Patriots da 30 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da wurde es mal wieder, wie sagt man, dramatisch, vielleicht übertrieben. Ja, es wurde aber wieder spannend und knapp und Kicker hatten mal wieder ihren Anteil daran beim Sieg der Seattle Seahawks über die New York Jets 26-21. In diesem Fall Anders Carlson, der hat bei den Kickoffs Chenault als Returner auserkoren anscheinend. Ja, und der hat zunächst im ersten Viertel schon mal einen Kickoff gemufft, konnte den Ball dann aber selber recovern an der eigenen 12-Yard-Linie. Aber dann im zweiten Viertel, dann der Super-GAU, zunächst mufft er den Kickoff, kann ihn dann wieder aufnehmen, läuft dann los, geht 10 Yards nach vorne, fumbelt dann und was passiert? Wer recovert den Ball? Jawohl, es ist Anders Carlson. Ich weiß nicht, ob ich da dafür auch einen Tackle dann mit gut schreiben kann. Stefan, sag mal Bescheid, ob das okay ist, wenn ich da Anders Carlson, der zwar keinen Tackle gemacht hat, aber den Fumble recovered hat, da einmal kurz was aufschreibe, was gut schreibe. Dafür. Also da wirklich eine ganz kuriose Sache. Der Ball sprang natürlich auch ein gutes Stück nach vorne und ja, wenn dann da der doch sehr schlaksige Carlson draufhält, das sah schon sehr gut aus. Wenn er ganz normale Kickoffs ausgeführt hat, dann hat er einen Touchback bei den 4, die er hatte. 26 Yards war der längste Return und auf der anderen Seite, ja, da wurde es ein bisschen dramatischer, denn es gab einen Kickoff-Return-Touchdown in diesem Spiel von Nwango. Über 99 Yards im zweiten Viertel, ja, an die 1-Yard-Linie der Kick von Jason Myers und Nwango dann zum Touchdown zurück. Also wir haben schon einige Touchdowns gesehen in diesem Jahr bei Kickoffs. Ja, ich denke, das freut die NFL, das legitimisiert doch ihre Regeländerung. Ja, da hat das also geklappt und ansonsten auch, muss man ehrlich sagen, die Special Teams von Seattle, was das Kickoff-Return Game angeht, ein bisschen, ja, mies, sagen wir es mal ganz ehrlich. Denn es gab noch zwei weitere lange Returns. Es gab noch einen 45-Yard-Return von Gibson und der war dann auch nochmal über 36 Yards unterwegs. Ja, das Schöne beim 45-Yard-Return, Jason Myers hat ihn ins Aus befördert. Also das zumindest lief gut. Ansonsten, ja, Kickoff-Return-Coverage sollte man bei den Seahawks vielleicht ein bisschen ernster nehmen oder da ein bisschen mehr Zeit investieren. Wenn Jason Myers mal viel kurz kickt, dann war er in diesem Spiel fehlerlos, trifft aus 54 Yards und aus 43 Yards. Bei Extrapunkten beide Kicker ja nicht ganz so gut, denn jeder von ihnen hatte einen Extrapunkt, der geblockt wurde. Anders Carlson von Williams und Jason Myers von auch Williams, aber der spielt dann bei den Jets. Der andere Williams spielt bei den Seahawks. Das ist natürlich verwirrend, aber Williams ist jetzt natürlich auch kein ganz so seltener Name. Jedes Mal konnte der Ball vom gegnerischen Team dann auch recovered worden und es wurde probiert, den zu retournieren, aber leider beide Male erfolglos. Leider, je nach Sicht, ob ihr Fan von irgendeiner Mannschaft seid. Ja, ansonsten, Jason Myers hat zwei extra Punkte dann noch gemacht. Anders Carlson halt einen einzigen. Panther waren jetzt endlich mal häufiger im Einsatz und auch da gab es gleich wieder Drama, denn Michael Dixon, der australische Panther für die Seahawks, der hat Rücken. Der musste an der Seitenlinie behandelt werden, Ischias-Probleme oder ähnliches. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es schon irgendwelche Transaktionen gab, aber ihr wisst, es ist Dienstagnachmittag und traditionell, sobald der Podcast hier aufgenommen wurde, wird da bekannt gegeben, wer gesigned wurde. Also Michael Dixon, es kann sein, dass der ja, ersetzt wird, ausfällt. Man muss schauen, wie stark die Rückenverletzung da ist. Zum Holden hat es noch gereicht. Da hat er also die Zähne zusammengebissen und das den Job machen können. Wenn er gepantet hat, dreimal insgesamt in dem Spiel, 47 Yards sein Bruttoschnitt, 40,3 Yards sein Nettoschnitt, er bringt einen Punt in die 20, hat allerdings auch einen Touchback. Thomas Mostert, der Veteran auf Seiten der Jets, hatte vier Punts in diesem Spiel für einen 40,5 Yards Bruttoschnitt, 34 Yards nur sein Nettoschnitt, was insbesondere dadurch kommt, dass auch er einen Punt geblockt, hätte ich fast gesagt, einen Punt als Touchback hatte. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und da schlagen die Washington Commanders zunächst ganz deutlich, dann wird es ein bisschen enger und dann am Ende wird es doch wieder sehr deutlich, die Tennessee Titans mit 42-19. Dane Gonzalez für die Commanders im Einsatz als Ersatzmann von Austin Seibert, der ja kein gutes Spiel hatte gegen die Dallas Cowboys. Ich sag mal so, Zane Gonzalez hat jetzt auch kein sehr gutes Spiel gehabt gegen die Tennessee Titans, denn er tritt zweimal zu viel kurz an und zweimal trifft er nicht. Geht jedes Mal rechts vorbei aus 46 und aus 52 Yards waren es nur. Immerhin bei den Extrapunkten, da ist er fehlerlos, geht 6 für 6. Ja, fehlerlos ist das Thema von Nick Folk, der für die Titans im Einsatz ist, der macht nämlich seine Field Goals und macht und macht und macht. Er trifft aus 46 und aus 41, nee, Entschuldigung, aus 41 und aus 44 Yards so rum und den einen Extrapunkt, den er probiert. Tress Way, der linksfüßige Panther der Commanders, war ein einziges Mal im Einsatz in dem Spiel. Es war ein 52-Yard-Punt, der über 8 Yards retourniert wurde. Die Durchschnitte könnt ihr euch dann selber ausrechnen. Ryan Stonehouse hatte 4 Punts für die Tennessee Titans. Sein Bruttoschnitt 53,2 Yards, sein Nettoschnitt 10 Yards weniger, 43,8 Yards, insbesondere dadurch, dass er halt einen Touchback hat und die Returns, ja, es gab immer welche, die waren nicht weit, aber ja, das ist ja so ein Thema bei den Tennessee Titans, dass Punt Coverage da auch nicht besonders gut ist. Nick Folk, ein Touchback bei 5 Kickoffs, die ausführt, längst Return 23 Yards, Zane Gonzalez auch ein Touchback, 7 Kickoffs führt er aus, 29 Yards sein längster Return, den er zulässt. Ab geht's zum nächsten Spiel, überschattet von der Verletzung von Trevor Lawrence, schlagen die Houston Texans die Jacksonville Jaguars 23-20. Kaimi Fairbairn, der Kicker der Texans, baut seinen Rekord für die meisten NFL-Rekorde über 50 Yards in einer Saison aus mit einem 53-Yard-Field-Goal gleich zu Beginn des zweiten Viertels. Später ist er noch erfolgreich aus 30 und aus 28 Yards. Ja, einen Fehlschuss hatte Cam Little, der sympathische Kicker der Jacksonville Jaguars. Er trifft zunächst aus 33 und aus 30 Yards, dann allerdings aus immerhin auch 55 Yards, ist dann sein Kick allerdings rechts vorbei. Kaimi Fairbairn probiert die einzigen Extrapunkte in dem Spiel, 2 davon und die waren beide gut. Panther hatten jeweils 4 Punts, Tommy Townsend für die Texans mit einem 63-Yard-Punt als längsten. Er hat insgesamt einen 50,5 Yards Bruttoschnitt, 44,2 Yards sein Nettoschnitt, bringt 2 der 4 in die 20, hat allerdings auch einen Touchback und wie gesagt, 63 Yards war sein längster. Logan Cook von den Jacksonville Jaguars noch ein Yard mehr, 64 Yards. Sein längster Punt, 47,8 Yards sein Bruttoschnitt, allerdings auch nur 41 Yards sein Nettoschnitt. Gab keine super langen Returns in diesem Spiel, aber da mal 14 Yards, da mal 5 Yards, da mal, lass mich gucken, nö, da gab es einen Faircatch, da 10 Yards, also ja, immer ja, auch mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber das ist dann halt nicht gut für den Netto-Schnitt. Er bringt ebenso wie Tommy Townsend 2 Punts in die 20. Bei den Kickoffs, Cam Little geht 5 von 5, Kenny Fairbairn geht 2 von 6, längster Return allerdings auch nur 25 Yards in diesem Spiel. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Rams die Saints mit 21 zu 14. Ja, 54 Yard Field Goals sind überhaupt kein Problem für Blake Groupy. Das ist der Kicker der New Orleans Saints. Macht er nämlich gleich zweimal in diesem Spiel, im ersten und im zweiten Viertel. Also die lange Distanz hat er ohne Probleme drauf. Bei der kurzen Distanz 36 Yards, erster Spielzug des zweiten Spielviertels. Ja, da klappt es nicht ganz so gut. Da geht sein Kick links vorbei. Und ja, da haben wir den nächsten Fehlschuss und den nächsten Critical Miss an diesem Wochenende. Auf der anderen Seite Joshua Carty für die Rams, der braucht nur bei Extrapunkten antreten. Davon macht er dann alle drei. Die Punter, einmal Matthew Hayball, einen linksfüßigen Australier für die Saints, 3 Punts. Der hatte einen 42,7 Brutto als auch Nettoschnitt, bringt 2 der 3 Punts in die 20. Und auf der anderen Seite Ethan Evans, auch der hat 3 Punts, auch der bringt 2 der 3 Punts in die 20. Aber sein Schnitt ist ein klein wenig geringer, 4 Yards geringer, um ganz genau zu sein. 38,7 Yards sein Brutto wie auch sein Netto-Schnitt. Bei den Kickoffs Blake Groupy einen Touchback bei 4 Kickoffs, die ausführt. Der längste Return, immerhin ein 43-Yard-Return von Whittington im vierten Viertel. Und Ethan Evans, ja, bei dem gibt es da keine Probleme, denn er macht ja 4 Touchbacks bei 4 Kickoffs, die er ausführt. Ja, dann gab es natürlich leider nicht so wirklich mit Kicker-Panther-Unterstützung einen Fake-Punt, mal wieder über Tyson Hill. Der probiert einen Pass auf Austin. Der war leider unvollständig, aber sehr, sehr großes Aber. Denn auf diesem Spielzug lag eine Flagge und das war eine Strafe gegen die Rams wegen Defensive Holding. Oh, und ein Defensive Holding bringt 5 Yards. Das hätte in dem Fall auch gereicht, um ein neues First Down zu machen. Aber ja, es gibt auch einen automatischen erster Versuch. Also, passt leider unvollständig, aber alles richtig gemacht. Denn durch Strafe gegen die Rams gab es ein First Down. Natürlich schade, dass da Hayball den Ball nicht werfen durfte. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen in der Verlängerung durch einen Game-Winning-Field-Goal die Tampa Bay Buccaneers die Carolina Panthers, wo es tatsächlich langsam wieder Spaß bringt, da mal zuzugucken, mit 26 zu 23. Ja, das Game-Winning-Field-Goal macht Chase McLaughlin in der Verlängerung. Knapp 3 Minuten war noch zu spielen. Machbar allerdings auch aus 30 Yards. Vorher hat er allerdings auch noch 3 weitere Field-Goals erzielt. Einmal aus 27 Yards, einmal aus 26 Yards und aus 51 Yards. Allerdings, er hatte in der Verlängerung schon einen Fehlschuss gehabt. Aus 55 Yards hat er einen Kick links daneben gesetzt und damit Carolina eigentlich eine gute Chance geboten, aber das konnten sie nicht nutzen. Und am Ende, ja, da lacht der McLaughlin und macht den Game-Winner. Auf der anderen Seite, Eddie Pinheiro, ich hatte das in letzter Woche erzählt, ist jetzt der aktuell führende Kicker, was die Treffgenauigkeit in der NFL-Geschichte hat, ist. Ja, in diesem Spiel hat man das jetzt nicht so wirklich gemerkt. Also der Platz an der Spitze, denn Justin Tucker war es ja davor, der scheint einsam zu machen und nicht unbedingt zu guten Leistungen zu beflügeln. Eddie Pinheiro in diesem Spiel probiert, wie Chase McLaughlin, auch 5 Field-Goal-Versuche, macht allerdings, im Gegensatz zu McLaughlin, der 4 macht, nur 3 davon. Sprich, zweimal, ja, geht es daneben. Wir fangen aber mit den guten Sachen an. Er ist erfolgreich aus 47 Yards, er ist erfolgreich aus 27 und aus 22 Yards. Zwischendurch allerdings hat er zunächst ein 38 Yard Field Goal, welches links vorbeigeht und Critical Miss. Und dann hat er ein 45 Yard Field Goal, welches auch links vorbeigeht. Aber so ist es ja bei guten Kickern, die fangen sich dann am Ende, wenn auch, wie gesagt, mit 27 und 22 Yards. Das sind dann Distanzen, die, ja, sollte man dann auch besser machen. Bei den Extrapunkten, beide Kicker gehen da 2 für 2. Die Panther waren ordentlich im Einsatz in diesem Spiel, jeweils 5-mal. Im letzten Spiel für die Buccaneers Trenton Gill mit einem 45,6 Yards Bruttoschnitt. Das klingt gar nicht so schlecht. 43,6 Yards sein Nettoschnitt klingt jetzt auch nicht schlecht. Wenn er 2 von 5 in die 20 bringt, ist es auch nicht so schlimm. Aber Er hat halt auch einen der miserabelsten kritischen Punts, die wir wahrscheinlich in dieser Saison erleben werden, nämlich im zweiten Viertel von der eigenen 14-Yard-Linie einen 22-Yard-Punt, was bedeutet, dass die 36-Yard-Linie, da die, ja, da der Ballbesitz an der 36-Yard-Linie schon auf den Gegner überging. Das ist natürlich miserabel und hat sicherlich dazu beigeführt, dass Trenton Gill sich jetzt wieder einen neuen Job suchen muss. Ja, Johnny Hecker, auch keinen guten Tag, muss man ganz, ganz klar sagen. Also wenn man sich den EPA anguckt, da Trenton Gill hat einen positiven EPA, immerhin mit 0,2. Johnny Hecker hat einen negativen EPA mit 0,4, minus 0,4. Und ja, insbesondere dadurch, dass er zwei kritische Punts hatte, nicht nur einen, sondern gleich zwei. Einmal im ersten Viertel hatte er einen 39-Yard-Punt von der eigenen 35-Yard-Linie. Das ist exakt die Grenze, sowohl von der Line of Scrimmage als auch von der Distanz, um das noch als kritischen Punt zu bewerten. Aber dann wurde es halt noch schlimmer, gleich in der nächsten Possession. Da hatte er nämlich einen 33-Yard-Punt von der 30-Yard-Linie. Also ja, einen richtigen guten Tag hatte er auch nicht, hat auch nur einen Schnitt, Bruttoschnitt, wie auch netto in dem Fall, von 38,4 Yards. Das ist für einen NFL-Kicker natürlich auch, ja, ziemlich schlecht. Ja, Trenton Gill, was dann noch dazu kam, der macht ja auch Kickoffs. Und ja, dabei hat er auch noch einen Kickoff gehabt, der zu kurz war. Und das auch zu einer sehr schlechten Zeit, nämlich 3 Minuten vor Ende des Spiels. Ja, ein Kickoff, der 2 Yards zu wenig Luft unter sich hatte, nur an die 22-Yard-Linie ging. Ja, und damit dann der Ballbesitz für Carolina gleich an der eigenen 40-Yard-Linie. Die anderen waren alles Touchbacks, die anderen 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Eddie Pinheiro, 2 Touchbacks bei 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return in dem Spiel allerdings auch nur ein 25-Yarder. Wir kommen zum nächsten Spiel, wir kommen zum nächsten Struggle. Es schlagen die Philadelphia Eagles die Baltimore Ravens mit 24-19. Es ist die große Frage in dieser Saison, was machen wir mit Justin Tucker? Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit die Baltimore Ravens, denn nur die müssen darüber entscheiden. Ja, Justin Tucker in diesem Spiel wieder mit 2 Fehlschüssen. Man verliert das Spiel mit 5 Punkten. Er lässt 6 Punkte liegen, 7 Punkte insgesamt, wenn man noch dazu nimmt, dass er auch noch einen Extrapunkt daneben gesetzt hat. Ich rede jetzt erstmal nur von den Field Goals. Ja, da war er nicht erfolgreich aus 47 Yards links vorbei. Aus 53 Yards rechts vorbei. Ja, zwischendurch hat er allerdings auch noch ein 34 und ein 50 Yard Field Goal gemacht, also Trefferquote insgesamt bei 50%. Jake Elliott auf der anderen Seite, der macht das einzige Field Goal, was er probiert, aus 35 Yards. Ja, und ich erwähnte es gerade schon bei den Extrapunkten, da ja, begann das Drama quasi, denn das war der erste Fehlschuss, den linken Pfosten hat Tucker da voll erwischt. Immerhin dadurch ein bisschen Spendengeld zusammen bekommen. Einen weiteren macht er noch. Jake Elliott geht da 3 für 3. Ja, ich habe sehr viel Artikel gelesen. Was macht man jetzt mit ihm? Kann man so eine Legende fallen lassen? Muss man ihn vielleicht fallen lassen? Was soll man tun? Man sollte vielleicht auf jeden Fall sich mal andere Kicker angucken. Das, glaube ich, ist schon mal keine schlechte Sache. Ich persönlich würde auch zumindest einen Kicker mal auf den Practice Squad holen. Einfach um zu sehen, wie er auf Druck reagiert. Ich meine, die Ravens haben mit Randy Brown einen der wenigen Coaches, die sich auch wirklich mit Kicking auskennen, die sich auch mit den Mechanics und sowas auskennen. Was ich gesehen habe heute, es gab eine schöne Zusammenfassung von seinen Fehlschüssen in dem Spiel. Da war es tatsächlich so, dass mindestens in einem Fall hat Jordan Stout den Ball nicht an der Stelle platziert, wo er eigentlich hin müsste. Das muss man auch ganz klar sagen. Der war mindestens 5 Zentimeter zu weit ja, innen, also zu weit zu ihm platziert, wird einen Grund gespielt haben, aber ich habe irgendwie den Eindruck, es ist doch ein bisschen was Mentales. Irgendwas, er hat die Jips, wie man es so schön sagt, aus dem Golf. Also wenn man da beim Putten ja irgendwie so ein kleines Zittern drin hat und dann doch den 1-Meter-Putt dann daneben setzt. Und man kennt es auch beim Baseball. Pitcher haben das manchmal, also die Werfer, dass die dann einfach die Strikezone nicht mehr treffen können, auch ja, wenn es im Training beispielsweise super läuft, ja, Trainingsweltmeister, ganz klar, aber dann stehen sie ja im Spiel auf dem Mount werfen und die ja, treffen kein Scheunentor mehr, so ein bisschen Wild Thing-mäßig. Das kennt man ja im Sport und so scheint es ein bisschen auch bei Justin Tucker zu sein. Das Problem ist natürlich, ja, wie will man darauf reagieren? Wenn ich im Super Bowl kurz vorm Sieg stehe und mir irgendeinen Kicker aussuchen sollte, der jetzt das Game-Winning, ich sag mal, 50-Yard-Field-Goal schießen soll. Ich glaube, Justin Tucker wäre immer noch sehr, sehr weit vorne. Vielleicht, ja, Harrison Butker würde man vielleicht noch davor ziehen, aber da wäre Tucker sicherlich aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seines Resümees immer noch einer der Kicker, die man da gerne haben möchte. Bringt dir aber nichts, wenn du nicht in den Super Bowl kommst, weil Justin Tucker mittlerweile halt essentiell bei mindestens 3 Niederlagen der Ravens beteiligt war. Und da muss man halt eine Entscheidung treffen. Und ich weiß nicht, wie lange man da eine Entscheidung noch herauszögern will. Es kann ja sein, wir hatten das in der letzten Woche auch schon wieder, da lief es ja alles und dann, ja, wird gesagt, ja, alles wieder wunderbar. Und jetzt kommt wieder sowas, wo man doch einen großen Anteil an der Niederlage hat. Ja, kann ich schlecht beurteilen, wie weit man da drin steckt. Aber irgendwas muss man machen, weil man kann halt nicht sagen, das ist der beste Kicker aller Zeiten. Und nur weil er jetzt eine schlechte Saison hat, ja, ziehen wir ihn durch und verpassen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber wir müssen dann unsere super Playoff-Position, die wir hatten, aufgeben und müssen dann irgendwie ein Auswärtsspiel irgendwo antreten. Das, ja, kann es eigentlich nicht sein. Und dafür ist die NFL einfach zu sehr Business, dass man darauf eigentlich Rücksicht nimmt. Ja, auch wenn wir uns da natürlich etwas Menschlichkeit mal wünschen würden. Aber es bleibt sehr, sehr spannend bei den Baltimore Ravens. Ja, ihr werdet es natürlich hier hören, was da passiert. Wir gucken mal ganz kurz auf die Panther. Brayden Mann hatte 6 Punts für die Eagles. Längster war 58 Yards. Sein Schnitt 51,2 Yards brutto, 48,5 Yards netto. 5 der 6 Punts, 5 der 6 bringt er in die 20. Von diesen 5 bringt er 2 in die 10. Und nicht nur das, er bringt beide Punts, die in der 10 sind, auch in die 5. Und jawohl, es geht das nächste Spendengeld, denn auch er hatte einen Punt an die 1-Yard-Linie und einen Punt an die 5-Yard-Linie. John Stout ist der Panther und Holder für die Ravens. 4 Punts in diesem Spiel, 47,8 Yards sein Bruttoschnitt, 40,5 Yards sein Nettoschnitt, bringt allerdings auch keinen Punt in die 20. Kickoffs macht Justin Tucker, geht 3 von 5, ein 23-Yard-Return und der andere Kickoff, das war ein Onside-Kick-Return, den Dotson allerdings recovern konnte für die Eagles. Und Brayden Mann, auch der geht 3 von 5, längste Return 38 Yards von Ali im 2. Viertel mit der 2-Minute-Warning. Wir kommen zum nächsten und vorletzten Spiel. Im Schnee besiegen da die Buffalo Bills die verletzungsgeplagten 49ers 35-10. Ja, miserable Bedingungen zum Kicken und deswegen, ja, nehmen wir da mal die Kicker deutlich, deutlich in Schutz, denn statistisch sieht das nicht schön aus. Tyler Bass für die Buffalo Bills probiert ein Field Goal aus 49 Yards, das geht links vorbei. Jake Moody für die 49ers probiert 3 Field Goals. Er trifft immerhin aus 33 Yards, trifft nicht aus 45 Yards links vorbei und aus 55 Yards ist dann sein Kick zu kurz. Wie gesagt, das Ganze spielte in einem, ja, Schneesturm jetzt vielleicht, der war vorher da, aber unter sehr widrigen Wetterbedingungen fand das ganze Spiel statt. Ja, das sei ihnen da verziehen. Immerhin, die Extrapunkte waren alle gut in dem Spiel. Jake Moody macht 1, Tyler Bass 5. Auch für die Panther natürlich keine einfachen Bedingungen. Dementsprechend machen sie beide einen ganz guten Job. Sam Martin für die Bills, 3 Punts für eine 46,7 Yard brutto, 38,3 Yards Netto-Schnitt, bringt immerhin einen Punt in die 20. Und Pat O'Donnell, der Ersatzmann von Mitch Wischnowski für die 49ers, auch er hat 3 Punts für einen 41,3 Yards Brutto-Schnitt, 35,3 Yards Netto. Immerhin bringt er einen Punt in die 20, den sogar in die 5-Yard-Linie, an die 3-Yard-Linie, um da ganz genau zu sein. Tyler Bass hat keinen einzigen Touchback in diesem Spiel bei 6 Kickoffs, die er ausführt, und muss auch einen langen Return über 60 Yards zulassen von Deebo Samuel. Vorher hatte er schon einen 43-Yard-Return von Deebo Samuel zulassen müssen. Ja, chronologisch war der eigentlich später, das erwähne ich jetzt aber nur, weil ich das mir gerade auffällt. Schön ist aber, dass er ihn persönlich ins Aus befördert und dementsprechend einen Kicker-Tackle macht. Jake Moody macht den einzigen Touchback in diesem Spiel bei den 3 Kickoffs, die er hatte. Längste Return allerdings auch nur 22 Yards lang. Wir kommen zum letzten Spiel und ja, da gab es wieder sehr viele Punkte. Teams mit Ohio in diesem, zumindest in der NFL, schaffen die viele Punkte. Ja, reicht allerdings nicht am Ende für die Cleveland Browns. Sie verlieren gegen die Denver Broncos 41-32. Ja, ging so los, wie ich mir das quasi erhofft hatte, um einen Rekord an Anzahl an Fehlschüssen aufzustellen. Aber Ja, Dustin Hopkins, 47 Yards, zunächst links vorbei. Danach allerdings alle Field Goals, die noch in diesem Spiel probiert wurden, waren gut. Dustin Hopkins trifft noch aus 45 Yards, Will Lutz aus 36 und aus 27 Yards. Und er macht damit seinen 10.000. Career Point in der NFL. Also herzlichen Glückwunsch da an Will Lutz für diesen Meilenstein. Habe ich gerade 10.000? 1.000 meine ich. 10.000 ist ein bisschen sehr viel. 1.000 Karrierepunkte für Will Lutz. Ich guck nochmal nach, ob ich das, aber ich habe tatsächlich auch 10.000 geschrieben in meinem Sendungsdokument. Das schien mir schon bei den Tippen ein bisschen komisch. 1.000 war es. 1.000. Bin mir ziemlich sicher, 1.000 waren. So, also Denver Broncos-Fans, bitte korrigiert mich bei den seltsamen Aussagen, die ich hier tätige. Dazu beigetragen haben auch die 5 Extrapunkte, die er gemacht hat. Dustin Hopkins geht da 3 für 3. Panther, ordentlich im Einsatz. Cole Bojorges, ja, mit einem, ja, durchwachsenen Spiel, sag ich mal. Ich hoffe ja immer noch, dass der richtig gut rauskommt, aber ja, in dem Fall immerhin einen kritischen Punt gehabt. In diesem Spiel ein 39-Yard-Punt von der eigenen 23 im zweiten Viertel, aber immerhin auch einen Punt an die 4-Yard-Linie gehabt in diesem Spiel. Insgesamt ein 52-Yard-Bruttoschnitt, 47 Yards sein Nettoschnitt. 3 der 6 Punts bringt er in die 20, inklusive dem einen, den ich gerade erwähnt habe und leider auch einen Touchback gehabt. Riley Dixon für die Denver Broncos, 61 Yards, der längste Punt, den er hatte. 63 übrigens Corey Bojorges, geteilte zweitlängste Punt des Wochenendes. Dixon, 51,2 Yards sein Bruttoschnitt, 49,6 Yards sein Nettoschnitt, bringt 3 der 5 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Ja, bei den Kickoffs, Dustin Hopkins geht 6 für 6, Will Lutz 7 von 8. Es gab einen Kickoff-Return in dem Spiel, der war 21 Yards lang. Und ja, das Ganze kehren wir jetzt doch einmal zusammen, denn das war das letzte Spiel des Wochenendes. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 86 Field Goals probiert, davon waren 62 gut, Trefferquote 72,1%, ja, deutlich, deutlich unter dem Saisonschnitt von 83,6%. Bei den Extrapunkten, da ist man nur knapp unter dem Saisonschnitt von 96,2% mit 95,8. 3 Extrapunkte sind daneben gegangen. Bei den Kickoffs in dieser Woche 56,3%, die Touchback-Quote 65,2% ist da der Saisonschnitt. Ja, und wir hatten mal wieder einen Kickoff-Return-Touchdown über 99 Yards. In dem Fall 3 Onside-Kicks wurden probiert, keiner war erfolgreich. Der längste Field Goal an diesem Wochenende kam von John Parker Romo aus 55 Yards. Dahinter dann eine ganze Brigade an Kickern mit 54 Yards, unter anderem Joey Sly, Blake Rupi und Jason Myers. Längster Punt des Wochenendes, Logan Cook, 64 Yards. Dahinter zweimal Corey Bojorges mit 63 Yards und auch Tommy Townsend mit einem 63-Yard-Punt. Wir hatten den besten Powerpunter, der kam aus Jacksonville, Logan Cook, mit 2 Powerpunts für einen 56-Yard-Schnitt. Torrey Taylor knapp dahinter, 4 Powerpunts, 55,8 Yards. Dann vor Corey Bojorges und Ryan Wright mit jeweils 55 Yards. Wir hatten 6 Punts innerhalb der 5, allerdings auch 4 kritische Punts und 4 Punt-Returns über 15 Yards. Kickoff-Returns gab es insgesamt 11, die länger waren als 35 Yards. Sehr schön, wir hatten jede Menge Tackles von Jason Sanders, von Blake Rupi, von Matt Reiser. Blake Rupi, bin ich mir ganz sicher, doch, habe ich erwähnt. Matt Reiser gleich zweimal, Jason Myers und Tyler Bass insgesamt. Damit sind wir schon bei 26 offiziellen Tackles, 27, weil Jake Moody sich ja verletzt hat bei einem nicht gegebenen Tackle versucht. Wir hatten die Fake Punts von den Chargers und den Saints und das ist Jimmy Gillen einmal ein bisschen wehtat, hatte ich auch erwähnt. Die besten Kicker laut PFF sind zurzeit Brandon Aubrey, Chris Boswell, Jason Myers und Nick Folk. Schlechtesten sind zurzeit Justin Tucker, Joshua Carty und ganz unten Dustin Hopkins. Bei den Kickoff-Kickern, da ist Joshua Carty ganz vorne, das ist nämlich der Beste. Young Wei Koo da an Platz 2 und Blake Groupy auf Platz 3. Ganz unten Will Lutz, Tyler Bass und Kaimi Fairbairn ist da der Schlechteste. Bester Panther, und das schon mit einigem Abstand laut PFF, ist AJ Cole vor J.K. Scott, Michael Dixon und Logan Cook. Schlechtesten, wir gucken, wer noch da im Rennen ist, sind Tressway, Ryan Stonehouse und ganz unten zurzeit Johnny Hecker. Beste Hangtime, keine Überraschung, J.K. Scott, wenn auch mittlerweile nicht mehr mit einem Riesenvorsprung, 4,74 Sekunden pro Punt. Im Durchschnitt ist der Ball in der Luft 0,05 Sekunden länger als bei Tommy Townsend von den Texans, 4,69. Und dann Daniel Whelan von den Packers, 4,61. Am schlechtesten, da sind Johnny Hecker 4,10, Pat O'Donnell 4,07, ebenso wie Ryan Stonehouse, der auch einen, ja, eine durchschnittliche Hangtime 4,07 Sekunden hat. Und wir gucken auf das Spendenkonto. Ihr solltet da natürlich auch mitmachen und eine Kategorie finden, bei der ihr noch spenden könnt für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde. Wir sind jetzt bei immerhin schon 164,25 €. Das ist doch sehr gut. Sehr gut lief es für Teams, die ich nicht so mag, im College Football. Ja, denn sowohl der College Football Kicker der Woche als auch der nicht ganz so gute College Football Kicker der Woche kommen von dem Spiel, auf das ich mich das ganze Jahr, das heißt, freue, denn ich weiß ja, jedes Jahr wird es wieder katastrophal. So war es auch in diesem Jahr, als meine Ohio State Buckeyes gegen die Michigan Wolverines angetreten sind. Man war gut 3 Touchdown Favorit und verliert am Ende mit 13-10. Ja, absolut zu Recht, muss man allerdings auch sagen, denn das war eine, ja, zumindest offensiv, ja, wenn man 13 Punkte zulässt, kann man gegen die Defense eigentlich nicht so viel sagen. Aber offensiv war das eines der furchtbarsten Spiele, welches ich je gesehen habe. Man hat ja bei Ohio State ja eine ganze Armada an NFL-Wide Receivern und ja, man läuft einfach immer den Ball, weil man will ja establishen the run und sowas. Ja, es war ganz furchtbar, aber die Kickerleistungen, zumindest auf der für mich falschen Seite von Dominic Suada, der seltsamerweise irgendwie 8 Variationen hat, wie der ausgesprochen wird. Geschrieben wird der Nachname Z-V-A-D-A, also Swada wäre für mich, also ich habe allerdings auch schon, dass er C-Wader ausgesprochen wurde. Und also da bin ich noch sehr gespannt. Auf der Michigan-Webseite wird er, da ist so ein Mittelding, da ist so eine Aussprechhilfe und da ist auch so Swader. Also auch nicht so ganz, wie man das ganz korrekt, ich sag Dominic Swader. Ich habe den schon länger bei mir auf der Rechnung gehabt, weil der nämlich gegen Ohio State schon mal ein 54-Yard-Field-Goal gemacht hat, als er noch bei Arkansas State gespielt hat, damals als Freshman. Da habe ich den Namen sofort aufgeschrieben, als ich das Spiel gesehen hatte. Und ja, mittlerweile ja, ist er bei Michigan gelandet. Das ist natürlich sehr schmerzhaft für mich, aber seine Leistung natürlich super in dem Spiel, denn er macht das Game-Winning-Field-Goal. Das kam jetzt nur aus 21 Yard mit 45 Sekunden zu spielen. Aber davor hat er ein 54-Yard-Field-Goal geschossen. Das ist also ja, ganz hervorragend gewesen, insbesondere wenn man halt sein Gegenüber sieht bei Ohio State, Jaden Fielding. Der ist nämlich der Kicker der Woche, wo es nicht so gut lief. Ja, denn der hat in einem Spiel, welches man am Ende mit 3 Punkten verliert, 2 Field-Goals daneben gesetzt. Und es waren keine langen Field-Goals, es waren Field-Goals aus 34 und aus 38 Yards. Das war also, ja, einer der großen Bausteine in diesem Spiel, warum man das Spiel verloren hat. Nicht nur einer der Hauptgründe, aber ja, einer der Gründe dazu. Am Ende des Spiels übrigens eine, ja, gehörige Schlägerei mit Pfefferspray-Einsatz der Polizei, nachdem Michigan probiert hat, die Flag auf, ihre Flagge auf dem Logo von Ohio State zu posten. Ja, das macht man vielleicht nicht unbedingt in dem Moment, wo noch alle auf dem Spielfeld sind, sondern da wartet man vielleicht einfach mal 5 Minuten und ja, macht das dann. Nein, so waren halt noch alle da. Ohio State hat sich das nicht gefallen lassen und ja, es gab eine böse, böse Schlägerei. Wie gesagt, mit Pfefferspray-Einsatz der Polizei, die probiert hat, das Ganze ja aufzuhören. Beide Seiten sahen da, ehrlich gesagt, jetzt nicht besonders gut aus. Aber ja, ich sag mal, Ohio State, man kann auch einfach die Niederlage schlucken und sich dann schnell in den Lockerroom verpieseln. Ja, keine besonders gute Figur machte insbesondere Head Coach Ryan Day, der wie zur Salzsäule erstarrt. Also ich persönlich kann das Geschehen nachvollziehen. Ich bin da auch so ein Typ. Ich, ja, also wenn in einer Notsituation irgendwas passieren würde und ich müsste handeln, ich wäre genauso gewesen. Ich bin da auch vollkommen, ja, regungslos gewesen. Aber ich bekomme halt auch keine, ich weiß nicht, 4 Millionen $ im Jahr oder wahrscheinlich bekommt er 6-mal so viel. Ich weiß es nicht, aber ich habe da eigentlich mehr von einem Leader of Men, wie man so schön sagt, erwartet. Ich möchte aber noch einen Kicker erwähnen mit einer guten Leistung. Und das ist auch ein Kicker, den wir für den NFL-Draft mal im Auge behalten, nämlich Ben Saltz, den hatte ich schon mal erwähnt hier, von Pittsburgh. Der hat nämlich bei der 23-34 Niederlage gegen Boston College ein 57-Yard-Field-Goal erzielt. Und das war nicht das erste Mal, dass er in der Saison ein so langes Field-Goal erzielt hat. Also den Namen merken wir uns. Linksfüßiger Kicker übrigens, hat man in der NFL zurzeit nicht. Ben Saltz von Pittsburgh. Ja, dann nehmen wir noch meine Lieblingsmannschaft verloren. Und ja, etwas besser lief es für TCU. Eine der Lieblingsmannschaften meiner Frau. Die haben nämlich so einen lustigen Frosch als Maskottchen. Da ist nämlich unser Panther der Woche her. Er heißt Ethan Craw, spielt halt bei den TCU Horned Frogs. Das ist die Texas Christian University, für alle, die sich da nicht so auskennen. Der hatte 5 Punts in seinem Spiel gegen Cincinnati, welches man gewonnen hat. Ich glaube, 21-10. Ich habe leider das Ergebnis tatsächlich nicht aufgeschrieben. 5 Punts in diesem Spiel, 47,4 ist sein Bruttoschnitt. Von den 5 Punts hatte er 4 in die 20, längster war 65 Yards. Von den 4 Punts, die er in die 20 hatte, hatte er 3 Punts in der 10. Und von den 3 Punts, die er in der 10 hatte, hatte er 2 Punts in der 5. Nämlich einmal an die 3-Yard-Linie und einmal an die 5-Yard-Linie. Deswegen der Panther der Woche, Ethan Craw von den TCU Horned Frogs. Und das war sie auch schon, die 238. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich bin gespannt, ob ihr merkt, wo die Stelle war, wo ich dann aufgestanden bin und das nicht mehr im Sitzen ausgehalten habe. Ja, mal gucken, sagt Bescheid, wenn ihr das herausfindet. Ansonsten muss ich langsam mal hier mal meinen Adventskalender aufmachen. Es ist schon relativ spät und es wird Zeit. Ja, ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.